ARD.
Okay, können wir es an?
Ja.
Jo.
So. Ein bisschen?
Ja. Und Stufe.
Ein altes Mietshaus in Halle-Saale. Mai 2025. Im Treppengang drei Handwerker. Sie haben einen Pufferspeicher auf eine Sackkarre geschnallt und wuchten ihn nun die Kellertreppe hinab. Der schwere, mannshohe Metallkessel soll Teil der neuen Heizungsanlage werden.
Hier bei dem Gebäude ist natürlich eine besondere Herausforderung, weil verschiedenste Etagen mit Gasetagenheizung noch betrieben werden. Das heißt, wir müssen dort nicht nur eine Heizungsanlage ganz simpel erneuern, sondern wir müssen ja erstmal die Heizungszentrale errichten, also eine Zentralheizung. Und dann müssen wir quasi die Etagenheizungen einzeln ersetzen und dort mit unserer Zentralheizung anbinden.
Aus 4 mach 1. Jonas Knote ist Anfang 40, Ingenieur.
Das allein erhöht schon mal die Wärmeeffizienz des ganzen Hauses, weil Gasetagenheizungen einfach sehr ineffizient sind, weswegen quasi der Austausch ja von der KfW, früher war es die BAFA, auch gefördert wird, besonders. Also da kriege ich nochmal 20% extra gefördert. Allein wegen dem Fakt, ich tausche eine Gasetagenheizung aus.
Die Heizungsanlage in dem dreigeschossigen Altbau in Halle soll auf Wärmepumpe umgerüstet werden. Mit insgesamt 70% staatlicher Förderung können die Eigentümer rechnen. Das ist eine Folge des Gebäudeenergiegesetzes, wie es unter Kanzlerin Angela Merkel 2020 beschlossen und von der rot-grün-gelben Bundesregierung 2023 novelliert wurde. Der Streit um dieses Gesetz markiert den Anfang vom Ende der Ampelkoalition. Und noch immer sorgen Wärmewende und Heizungstausch in Deutschland für Zündstoff.
Druck im Kessel. Doku über die Tücken der Wärmewende. Feature von Lydia Jacobi und Tobias Barth.
Wenn ich in einem Dorf, in meiner Heimat Thüringen, das Wort Heizungstausch in den Mund nehme, dann habe ich Glück, wenn die Leute nur Wutreden halten und mich nicht rauswerfen.
Dieses Gesetz ist bekloppt, diese Koalition zerstritten und die Bürger verunsichert.
80% der Menschen im Land lehnen ihren sogenannten Heizhammer ab.
Wir diskutieren seit Wochen aufgeregt über Heizung. Das ist sicherlich auch eine Reaktion darauf, dass wir über viel zu lange Zeit nie über Heizung gesprochen haben.
Töne aus dem Frühjahr 2023. Es sprachen die Abgeordneten Lenkert, Dobrindt, Hilse und Geiwitz. Am 28. Februar hatte die Bild-Zeitung einen durchgestochenen Referentenentwurf zum Heizungsgesetz öffentlich gemacht und in den folgenden Tagen im blatteigenen Stil kommentiert.
Schon ab 2024. Habeck will Öl- und Gasheizungen verbieten.
So trifft sie der Heizungshammer.
Lindner zerpflückt Habecks Heizungshammer.
Da ist es. Das Schlagwort. Heizungshammer. Selbst in der weniger martialischen Variante Heizungsverbot wurde es zu einem der Unwörter des Jahres 2024 gekürt. In der Begründung der Jury heißt es:
Der Ausdruck ist irreführend, weil durch das Gebäudeenergiegesetz weder das Heizen noch Heizungen verboten werden.
Die Heizung, dieses selten beachtete Ding aus Rohren, Kesseln und Konvektoren, von dem man lange nicht viel mehr wissen wollte, als dass es funktioniert, stand plötzlich im Zentrum hochemotionaler Debatten. Da fielen Schlagworte wie Ideologie und Glauben, Planwirtschaft und Marktgesetze, Freiheit und Verbot. Die Folge? Nicht nur die sich selbst so nennende Fortschrittskoalition platzt und muss den Weg für Neuwahlen freimachen. Im Heizungsmarkt boomen Öl- und Gasheizungen. Deutsche Wärmepumpenhersteller müssen Kurzarbeit anmelden. Und die Bilanz in Sachen Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor ist weit davon entfernt, die Vorgaben zu erfüllen. Aber wie konnte es dazu kommen?
Kapitel 1. Deutschland läuft heiß.
Wir verabschieden heute das Gebäudeenergiegesetz. Und es ist in der Tat so, was lange währt, wird endlich gut.
Andreas Lenz, CSU.
Wärme in Gebäuden wird künftig zunehmend erneuerbar und das ist eine gute Botschaft.
Johannes Saathoff, SPD.
Ihr Klimapaket, zu dem auch dieses Gesetz gehört, wird das Wohnen in Deutschland, Sie können noch so schreien, es ist wahr, um weitere 14 Milliarden Euro pro Jahr verteuern.
Marc Bernhard, AfD.
Ich sage Ihnen eins, Sie brauchen nicht Ölkessel im Keller, sondern mehr erneuerbare Energien.
Christian Kühn, Bündnis 90 Die Grünen.
Wenn CO2-Einsparung das Maß aller Dinge ist, Gebäudesektor rein in die CO2-Zertifikate handelt, jedes Jahr CO2-Zertifikate raus und die CO2-Neutralität ist geschafft 2050 wie gewünscht.
Hagen Reinhold, FDP.
Diese Töne stammen nicht etwa aus den Beratungen über das sogenannte Heizungsgesetz der Ampelkoalition, sondern aus einer Debatte, die der Bundestag schon vor 5 Jahren führte. Damals unter der schwarz-roten Regierung Angela Merkels. Am 18. Juni 2020 beschloss das Plenum das unter Federführung der Union entstandene Gebäudeenergiegesetz, in dem verschiedene Regelungen zu CO2-Vermeidung und Energieverbrauch aufgehen sollten.
Mein Name ist Andreas Lenz, ich bin Sprecher für Wirtschaft und Energie der CDU-CSU-Fraktion.
Andreas Lenz war einer derer, die in der Debatte 2020 am Rednerpult standen. Er sagte damals, man bringe die Erneuerbaren in den Heizkessel und setze die höchsten Standards in ganz Europa um. In der ersten Lesung im Bundestag erklärte Lenz:
Wir setzen also auf Anreize anstatt auf Verbote. Und wenn man zukünftig über 40% Förderung für eine neue Heizung, eine erneuerbare Heizung bekommt, dann ist es doch ein immanenter Anreiz, eben auch entsprechend hier auf neue Technologien zu setzen.
Verbote enthielt allerdings auch schon die damalige Fassung. Zum Beispiel für Heizkessel von vor 1991 oder später verbaute, wenn sie 30 Jahre alt sind. Außerdem legte die schwarz-rote Regierung fest, dass Heizungen bis maximal 2044 mit fossilen Brennstoffen laufen dürfen und neu verbaute Geräte ab 2026 mit einigen Ausnahmen erneuerbare Energien einbinden sollen. Nun, im Juni 2025, sitzt Andreas Lenz in einem holzvertäfelten Raum, das Reichstagsgebäude im Rücken, und spricht über das, was das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter dem Bündnisgrünen Robert Habeck aus dem Gebäudeenergiegesetz gemacht hat.
Es waren einfach aus meiner Sicht dysfunktionale Gesetzgebungsverfahren, die eigentlich ursächlich waren für die jetzige Situation, einer gewissen Verunsicherung, einer gewissen Zurückhaltung. Kann man jetzt immer ein Blame Game machen und die Schuld von damals der damaligen Opposition zu schieben oder den Medien, aber ursächlich war eben schon aus meiner Sicht ganz klar eine defizitäre Gesetzgebung und auch ein Versuch, Klimaschutzziele reißbrettartig runterzubrechen.
Das Interview findet an dem Tag statt, an dem Aktivistinnen und Aktivisten des Bündnisses Neue Generation versuchen, sich vor der Tiefgarage des Bundestages festzukleben. Grund für den Protest? Der besorgniserregende Zustand der Demokratie. Was Sie damit meinen? Zu viel Taktiererei und Lobbyismus, zu wenige Beteiligungsmöglichkeiten. Die haben manchen Parlamentariern auch gefehlt, als die Ampel ihr Heizungsgesetz mit Tempo durchs Parlament peitschen wollte. Noch vor der Sommerpause 2023 sollte es fertig sein, bis das Bundesverfassungsgericht auf die Bremse trat.
Ich persönlich bin ehrlich gesagt ein großer Fan davon, erstmal das Machbare zu machen und auch etwas mehr Pragmatismus an den Tag zu legen und vielleicht lieber in 80% gelingen, verliebt zu sein, als dann bei 100% grandios zu scheitern, wie das eben die letzten Jahre war.
Ich sag mal, dass das ein kontroverses Thema ist. Das ist selbstverständlich. Damit muss man rechnen, wenn man solche Themen anpackt.
Stefan Wenzel. Der Grünen-Politiker war unter Habeck parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und damit mittendrin im Gezerre um die Novelle des GEG. Habeck selbst lehnt ein Interview für diese Sendung ab.
Wir hatten gerade kurz vorher den Überfall Russlands auf die Ukraine. Im Sommer 2022 war der Erdgaspreis in der Spitze im Großhandel 23 Mal so hoch wie ein Jahr zuvor. Das war der Moment, wo ich richtig in Sorge war und mir vorgestellt hat, wenn jeder Haushalt jetzt eine Rechnung kriegt, die 23 Mal so hoch ist wie im Jahr vorher oder jedes Unternehmen, dann hätten wir reihenweise Insolvenzen gehabt. So, das war die große, große Sorge. Und damals ist auch beschlossen worden, man zieht das Gebäudeenergiegesetz ein Jahr vor.
Dass sie das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, reformieren wollen, hatten sich Grüne, SPD und FDP schon im Koalitionsvertrag von 2021 vorgenommen. Das Ergebnis nach langem Ringen? Seit Januar 2024 muss, mit Ausnahmen, jede neu eingebaute Heizung 65% erneuerbare Energie nutzen. Bestehende Geräte dürfen weiter betrieben und repariert werden. Zusätzlich einigte sich die Koalition auf Übergangsfristen, Härtefallregelungen und Förderprogramme und verzahnte das GEG mit der kommunalen Wärmeplanung. Heißt ganz knapp, erstmal sollten die Städte und Gemeinden erklären, wie sie sich die Wärmeversorgung vor Ort in Zukunft vorstellen. Dann sind die Hauseigentümer dran. Doch von diesen Inhalten drang kaum noch etwas durch das laute Getöse des Heizungsstreits.
Eine große Rolle hat gespielt, dass die drei Koalitionspartner sich überhaupt nicht einig waren. Dass es zum Teil auch unter den Koalitionspartnern sehr heftige Diskussionen gibt, teilweise auch beleidigende Auseinandersetzungen, die im politischen Diskurs meines Erachtens nicht zu suchen haben. Und wenn eine Koalition zusammensteht und sagt, okay, wir sehen, da gibt's Kritik, aber wir sagen auch, das ist ein erster Entwurf, wir werden uns alle kritischen Beiträge und alle Sorgen und Ängste sehr genau angucken, dann wäre man da ganz anders durchgegangen, als wenn, so wie wir es erlebt haben, sich plötzlich alle drei Koalitionäre hauen wie die Kesselflicker, ne?
Was dann folgt, ist ein politisches Beben ungeahnter Heftigkeit.
Sie schicken Schockwellen durch dieses Land im Heizungsgesetz, das anschließend beraten wird. Schockwellen.
Ingeborg Gressle, CDU.
Was die Ampelkoalition beim Gebäudeenergiegesetz geleistet hat, das ist ein kommunikatives Desaster, ist ein klimapolitisches Desaster und es ist auch ein Desaster für den Parlamentarismus.
Dietmar Bartsch, Die Linke.
Ich weiß, dass diese Debatte ja in Deutschland eine Menge von Nachfragen bis hin zu Verunsicherung nach sich gezogen hat, die jetzt mit dem Gesetz, so meine ich, gut beantwortet sind.
Robert Habeck, Bündnis 90 Die Grünen.
Ihr Heizungshammer ist nichts anderes als ein Raubzug gegen das eigene Volk.
Marc Bernhard, AfD.
Aus allen Poren des Gesetzes quillt das große Misstrauen gegen die Bürger, gegen die Handwerker, gegen die ganze Welt. Der Mehltau in diesem Land, das sind Sie mit Ihren bürokratischen Gesetzen. Und dieses hier ist ein ganz besonders schlechtes.
Jens Spahn, CDU.
Ich hatte gehofft, es geht noch mal vorbei, das Kreuz geht noch mal an uns vorüber. Insofern, ich war eigentlich darauf vorbereitet, aber hatte dann trotzdem gehofft, es geht ohne Zwangsmaßnahme.
Der Ökonom Manuel Frondl leitet am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen den Kompetenzbereich Umwelt und Ressourcen. Mit den Zwangsmaßnahmen meint er das Heizungsgesetz der Ampel.
Also zunächst mal ist es so, dass das Heizen mit Erdgas halte ich nicht für verwerflich. Man ist kein schlechter Mensch, wenn man mit fossilen Brennstoffen heizt.
Als Energieökonom ist Frondl gern zitierter Experte. Manche Zeitung nannte ihn den profiliertesten Gegner der Förderung erneuerbarer Energien. In Gastkommentaren plädiert er immer wieder dafür, sich für die Wärmewende mehr Zeit zu lassen.
Konsumentensouveränität sollten wir nicht unterschätzen. Das wissen wir, das lieben wir als freie Bürger. In einer Demokratie wollen wir ungern beschnitten werden. Und insofern ist ganz klar, dass das natürlich ein emotionales Thema ist. Und ich finde auch zu Recht haben sich die Leute da aufgeregt, dass sie etwas vorgeschrieben bekommen, was in meinen Augen gar nicht notwendig ist.
Wenn wir die Klimaziele bis 2045 erreichen wollen, dann dürfen wir hinter die Regel, dass jede neue Heizung mit 65% oder mehr erneuerbaren Energien betrieben werden muss, nicht zurückgehen.
Was Stefan Thomas, der Energie- und Klimaexperte des Wuppertal-Instituts, erwidert, ist in einem niedersächsischen Provinzort weit verbreiteter Konsens. Hier entstehen die Geräte, die plötzlich ins Zentrum einer Gretchenfrage gerückt sind. Hast du eine oder hast du keine?
Moin, Jungs.
Moin, Herr Professor. Hm.
Wo sind wir denn dran?
Kapitel 2.
Was ist ein Dampfmaschine?
Oder Wärme ohne Feuer?
Im niedersächsischen Holzminden produziert Stiebel Eltron seit 5 Jahrzehnten Wärmepumpen. Eingebettet zwischen den Hügeln des Weserberglandes, in einem hübschen Städtchen mit viel Fachwerk, das man mit der Bahn nur nach mehrmaligem Umsteigen erreicht. In den grau-weißen Produktionshallen liefen 2024 etwa 40.000 Geräte vom Band. Begonnen hatte das Familienunternehmen vor 100 Jahren mit Tauchsiedern zum Erhitzen von Wasser. Als mit der Ölkrise die Preise für Heizöl in die Höhe schnellten und der Club of Rome erstmals auf die Grenzen des Wachstums hinwies, stieg Stiebel Eltron in den Markt für erneuerbare Energien ein. Die Geburtsstunde der firmeneigenen Wärmepumpe.
Die Annahme war halt, dass Öl nicht mehr dauerhaft verfügbar sein würde. Das kennen Sie ja wahrscheinlich, diese ganzen Prognosen, die ja aber immer weiter in die Zukunft geschoben wurden, wann Öl mal alle geht. Und der Grund war tatsächlich, eine Heiztechnologie in den Markt einzuführen, die ohne fossile Brennstoffe klarkommt.
Kai Schiefelbein ist Geschäftsführer von Stiebel Eltron. Die Idee, ohne Kohle, Öl oder Gas zu heizen, war entscheidend für seine Jobwahl. Nach einem Studium der thermischen und chemischen Verfahrenstechnik stieg er 1997 als Entwicklungsingenieur bei Stiebel Eltron ein.
Eine Wärmepumpe und warum die Wärmepumpe massiv CO2-Emissionen spart, Primärenergie einspart, zu verstehen, ist nicht wirklich schwierig, aber auch nicht kreuztrivial.
Will man die Technik durchdringen, muss man sich auf Schiefelbeins schnelle und detaillierte Erläuterungen einlassen. Er läuft durch die Produktionshalle und zeigt auf einzelne Lötnähte, spricht über Kältemittel, die gezähnten Kanten der Ventilatoren und Temperaturen am absoluten Nullpunkt.
Sie können jedem Medien so lange Wärme entziehen, wie es wärmer ist als der absolute Nullpunkt. Der absolute Nullpunkt sind minus 273,15 Grad. Und minus 273,15 Grad, die gibt es auf der Welt so praktisch eigentlich nicht. Und deswegen ist alles, was an normalen Temperaturen vorkommt, minus 20 Grad oder so, ist unter physikalischen Aspekten warm. Und deswegen kann man dem auch Wärme klauen.
Das ist das grundlegende Prinzip der Wärmepumpe. Energie kann sie aus Luft, Wasser oder Erde ziehen. Dazu braucht es Strom, einen geschlossenen Kreislauf und ein Kältemittel. Es verdampft, wird verdichtet, wodurch wiederum seine Temperatur stark steigt. Die dabei gewonnene Energie geht auf den Heizkreislauf über und der Prozess beginnt von vorn. Der technische Vorteil ist dann schnell erklärt. Beim Verbrennen von Öl können aus einer Kilowattstunde gebundener Energie etwa 0,7 Kilowattstunden Heizenergie gewonnen werden. Beim Gas ist das Verhältnis 1 zu 0,9. Bei der Wärmepumpe aber werden aus einer Kilowattstunde Strom 2, 3 oder gar mehr als 4 Kilowattstunden Heizenergie.
Ich bin zu Stiebel gekommen, weil ich Wärmepumpen machen wollte, weil ich davon überzeugt bin, dass bei einem Drittel Energieverbrauch im Wärmemarkt, ja, da muss man angehen, das Thema. Und ich habe neben meiner technischen Arbeit mich ganz stark dafür eingesetzt, dass die Wärmepumpe als ein System für erneuerbare Energien anerkannt wurde, was die Voraussetzung dafür war, dass die Wärmepumpe auch im Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien förderfähig wurde. Ich habe ewig viele politische Debatten, wissenschaftliche Debatten geführt zum Thema, dass die Wärmepumpe einen Beitrag zu einer besseren Umwelt liefert und nachhaltig CO2-Emissionen einspart. Also ich selber führe die Diskussion, sage ich mal, seit eigentlich 1995. Da war ich noch an der Uni, seit 1997 bin ich bei Stiebel.
Die Heizung allerdings sei lange ein Low-Interest-Produkt gewesen, sagt Kai Schiefelbein. Heißt, Hauptsache sie wärmt die Wohnung, ist pflegeleicht und hält lange. Deswegen hat sich in den deutschen Heizungskellern grundsätzlich nicht viel verändert. Abgesehen von einem kleinen Wärmepumpenboom während der Ölkrise.
Fossile Energieträger stellen noch immer gut 70% der Heizenergie in Deutschland. Knapp die Hälfte ist Erdgas und etwas mehr als 20% ist Heizöl.
Stefan Thomas ist studierter Physiker und leitet am privaten Wuppertal-Institut den Forschungsbereich Energie- und Klimapolitik.
Noch weniger als 20% sind bisher die erneuerbaren Energien. Und auch die Fernwärme, die etwa 10% Anteil hat, wird erst zu etwa einem Fünftel aus erneuerbaren Energien gewonnen. Was die CO2-Emissionen angeht, da wurden im letzten Jahr für das Heizen in Deutschlands Gebäuden direkt noch etwas über 100 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente emittiert, eben aus der Verbrennung von Öl und Gas, manchmal auch noch Kohle. Und dann kommen etwa 30 Millionen Tonnen indirekte Emissionen aus Strom und Fernwärme dazu, die auch zum Heizen verwendet werden. Diese Summe von ungefähr 130 Millionen Tonnen entspricht etwa einem Fünftel, also 20% der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland im Jahr 2024.
Im Keller des Altbaus in Halle kommt die Gasheizung deshalb raus. Einer der Handwerker schlägt mit Hammer und Meißel das alte Wandfutter für das Abgasrohr aus dem Mauerwerk. Die neue Technik braucht keinen Schornstein mehr. Ein Pufferspeicher steht jetzt dort, wo bis vor wenigen Tagen eine Gastherme brannte. Dabei versprach sie einst saubere Wärme. Jungborn der Menschheit hieß 1929 der Werbefilm, mit dem die Junkers und Co-Werke in Dessau die Auslieferung des 500.000. Gasheizgerätes feierten. 3 Jahrzehnte vorher hatte der Maschinenbauingenieur Hugo Junkers ein kupferfarbenes Gerät unter dem Namen Flüssigkeitserhitzer zum Patent angemeldet. Die Vorzüge der daraus entwickelten modernen Badeöfen und Gasthermen revolutionierten die Haustechnik. Wo vorher Holz oder Kohle in den Ofen geschoben worden waren, wo Rauch, Ruß und Asche das Heizen begleiteten, da wurde nun alles effizienter und sauberer. Zumindest auf den ersten Blick. Schon die Ästhetik der Gehäuse strahlte Reinlichkeit und Modernität aus. Aber das ist nun auch schon 100 Jahre her.
Meiner Meinung nach ist die Gastherme an dem Ende ihrer Entwicklung angekommen, beziehungsweise ist sie auch wirklich obsolet.
Sagt der in Dessau aufgewachsene Verfahrensingenieur Jonas Knote.
Sie steht eigentlich natürlich einerseits für saubere Energie, andererseits aber immer noch symbolisch in einer Reihe mit Kohle und Öl mit für den Klimawandel. Ja? Und es ist schon nach 12.
Jonas Knote hat beim Gaskonzern Linde in Leuna gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht. Heute konzipiert seine Firma Heizsysteme aus Wärmepumpen und Solaranlagen.
Dementsprechend bin ich auch der Meinung, dass Gasthermen eigentlich in deutschen Kellern gar nichts oder auch generell überall haupt in Kellern gar nichts mehr zu suchen haben.
Die Drastik, in der der Fachmann formuliert, ist Wasser auf die Mühlen derer, die in der Wärmewende eine einzige Gängelei sehen. Ihr Narrativ, erfolgreich in die Köpfe gepumpt, erzählt von Bevormundung, Zwang und Verbot.
Kapitel 3. Der Heizungshammer und die große Verunsicherung.
Energiewende Irrsinn.
Der ersten deutschen Stadt geht der Strom aus.
Stadt verhängt Baustopp.
Unter solchen Schlagzeilen kursiert im April 2024 eine Nachricht in den sogenannten sozialen Medien. Kanäle wie Mr. Blackout oder Deutschlandkurier streuen sie unter ihren zigtausenden Abonnenten.
Hallo Leute, hier ist der Stefan von Outdoor Kimber. Der ersten deutschen Stadt geht der Strom aus. Genau das, was ich im November vorhergesagt habe, tritt jetzt ein, diesmal in Oranienburg.
Das brandenburgische Oranienburg mit seinen knapp 50.000 Einwohnern schlägt Stromalarm. Die Stadtwerke haben sich mit einem Hilferuf an die Bundesnetzagentur gewandt. Grund, das Hochspannungsnetz könne nicht mehr genug Strom für die wachsende Stadt vor den Toren Berlins liefern. Der Energiebedarf sei zuletzt durch E-Autos und Wärmepumpen stark gestiegen. Daher müssten solche Projekte auf Eis gelegt werden.
Auch die Neuansiedlung von Gewerbe und Industrie werde gestoppt, heißt es, weil man die Stromversorgung nicht sicherstellen könne. Nur so könne der Blackout vermieden werden.
Bäm, Freunde. Das ist doch...
In den Kommentaren unter diesen Videos ist der Tenor eindeutig.
Ganz einfach bei linksgrünen Strom abschalten, bis wieder genug da ist. Sie wollten es so.
Wir hatten vor 3 Wochen 3,5 Stunden keinen Strom. Das habe ich damals nicht mal unter den Kommunisten erlebt.
Willkommen im besten Irrenhaus Deutschlands.
Oranienburg war auf einmal bekannt dafür, dass hier der Strom ausgeht und die Glühbirnen flackern. Das war natürlich gar nicht der Fall gewesen.
Der Bürgermeister Alexander Lesicke.
Es ging darum, Habecks Wärmepumpen sind daran schuld, dass Oranienburg der ersten Stadt jetzt der Strom ausgeht. Die Realität war natürlich ein bisschen anders gewesen. Die Wärmepumpen waren nicht schuld an der Situation, die wir damals hatten. Und tatsächlich ist auch zu keinem Zeitpunkt Oranienburg der Strom ausgegangen. Wir haben aber identifiziert, dass unser Netz bzw. ein Flaschenhals, nämlich unser Unspannwerk, an einen kritischen Punkt gekommen ist, sodass Spitzen, wir reden also nur über ganz wenige Momente im Jahr, die Kapazitäten erreichen können, erreichen werden in Kürze.
Oranienburg, so erzählt der parteilose Bürgermeister, liege im Berliner Speckgürtel. Lesicke nennt das schmunzelnd den goldenen Ring. Binnen weniger Jahre wuchs die Stadt von 30.000 auf nun 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner.
Und das neben der Energiewende, das hat dazu geführt, dass wir vielleicht auch einen Moment zu spät identifiziert hatten, dass wir ein Problem haben. Und deswegen muss man ein Alarmsignal senden. Und ich bin froh, dass wir es gemacht haben.
Der Hilferuf aus dem Rathaus führte sehr schnell dazu, dass Netzbetreiber und Landespolitik Abhilfe schafften. Kurz gesagt, sorgen andere Umspannwerke in einer Übergangszeit für ausreichend Strom vor Ort. Langfristig wird es einen Neubau geben. Doch die Story war in der Welt. Seht her, da ist der stattgewordene Beweis, dass die Wärmewende scheitern muss. Der Fall Oranienburg ist ein Beispiel dafür, wie medial verbreitete Halbwahrheiten, Unsicherheiten und Skepsis säten.
Ich glaube, ganz vielen Menschen ist gar nicht unbedingt bewusst, wie das mit dem Heizen eigentlich funktioniert. In ihrer Wohnung, in ihrem Haus. Man dreht halt die Heizung auf, es wird schön muckelig warm, alles ist schön. Und jetzt soll da ein Technologiewechsel stattfinden, den der Staat sich wünscht? Erstmal die große Frage, ist die neue Technologie überhaupt so gut? Da wurden ja auch viele Zweifel gesät, ob die Wärmepumpe tatsächlich bei kalten Temperaturen auch halten kann, was sie verspricht.
Ann-Kathrin Büsker war bis zum Mai Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandradios. Jetzt ist sie dort Klimajournalistin. Das Gezanke ums Heizen hat sie als politische Berichterstatterin über Monate, Jahre verfolgt. Dass ein unfertiger Gesetzesentwurf durchgestochen werde, sei erstmal nichts Besonderes. Die GEG-Novelle habe auch tatsächlich Schwachstellen. Doch die Dynamik, die daraus entstand, sei bemerkenswert gewesen.
Ich glaube, wir haben bei diesem Gesetz ganz schnell gesehen, dass da auch von Seiten der medialen Öffentlichkeit ein enormer Kampagnencharakter entstanden ist, der sich auch teilweise sehr einseitig zu den Interessen bestimmter industrieller Akteure bekannt hat, nämlich beeinflusst durch die Gasindustrie. Die Berichterstattung, die wir beispielsweise von der Bild-Zeitung, der Springer-Presse gesehen haben, stand oft ganz klar im Interesse einer ganz bestimmten industriellen Richtung. Und diese doch teilweise sehr offenkundige Parteinahme würde ich schon als wirklich besonders beschreiben. Und dann muss man, glaube ich, auch festhalten, dass beispielsweise das Wirtschaftsministerium auf diese Art von Debatte schlichtweg nicht vorbereitet war. Das hat die vollkommen kalt erwischt.
Im ARD-Deutschland-Trend vom Juli 2023 gab fast jeder zweite Befragte an, dass die geplanten Klimaschutzmaßnahmen des Heizungsgesetzes zu weit gingen. Und der Fokus fand im Frühjahr 2024 bei einer Befragung heraus, dass 3/4 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Streit ums Gebäudeenergiegesetz Vertrauen in die Bundesregierung verloren hätten.
Ich glaube, die Angst ist zum einen durch die Wortwahl entstanden. Sowas wie Heizhammer, sowas wie die Brechstange, das beschwört Bilder herauf, wo Leute das Gefühl bekommen, hier wird mir jetzt was aus meinem persönlichen Keller rausgebrochen. Das Herz meines Hauses wird aufgemacht und irgendwie, da geht der Staat jetzt rein.
Folglich hielten viele an ihrer alten Gas- oder Ölheizung fest oder kauften aus Angst vor einem baldigen Verbot sogar eine neue. Petra und Norbert Busch zum Beispiel aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt.
Bei 2024 waren Ölkäse ein bisschen knapp. Das heißt, der Hersteller ist nicht nachgekommen nach den Wünschen der Kunden.
Diese neue Heizungsgesetze brachten ja gleich den Rang. Jetzt muss ich schnell,
noch eine Ölheizung machen, bevor ich nicht mehr darf. Denn das Habecksche Gesetz kam ja hier, ich sag mal, ein bisschen quer an. Es klang ja so nach kalter Enteignung, wenn ich nicht sofort eine Wärmepumpe mache.
Im Keller ihres alten Bauernhauses zeigen sie stolz den neuen Brennwertkessel. Der alte war nach mehr als 25 Jahren überfällig. Etwa 12.000 Euro hat die Installation gekostet. Bei einer Wärmepumpe, sagt Petra Busch, wären schnell mal 30.000 zusammengekommen.
Ja, wir sind ja alle beide über 65 und wir wissen ja nicht, was noch drauf zukommt, wie lange wir hier eigentlich noch wohnen können. Vielleicht müssen wir auch mal irgendwann ausziehen. Jetzt wäre natürlich das Argument, naja, wenn ich das verkaufen will, hab noch eine alte Heizung. Aber die Wärmepumpe hätte uns ja jetzt doch erstmal, finanziell ist das doch ziemlich ein Loch. Das ist ein Loch, ja, doch.
Das Rentnerpaar zählt die Nachbarn auf, die in den beiden letzten Jahren noch neue Ölheizungen einbauen ließen.
Und es gibt das Beispiel, dass also hier in einem Haus die Wärmepumpe in einem Jahr 6.000 Euro an Stromkosten verbraucht hat. Und das war doch erheblich. Da wurden die Knie weich, ja. Und das ist bei Öl ja nicht so. Ich sage mal, der Preis ist, wenn ich einkaufe, überschaubar. Und ich weiß also, was auf mich drauf zukommt. Und bei den Stromkosten weiß ich es auch erst hinterher, was dann nur wirklich alles durchgelaufen ist. Ja.
Bei Buschs brennt der neue Ölkessel seit einem Dreivierteljahr. Im Verbrauch, so sagen sie, sei er etwas günstiger als der alte. Mit etwa 2.200 Litern Heizöl pro Jahr müssten sie rechnen. Das entspricht Kosten von etwas unter 2.000 Euro.
Der Öllieferant hat hier im Ort durch die Sammelbestellungen an die 100.000 Liter innerhalb von 3 Tagen ausgeliefert. Hat hier unten auf dem Platz seinen Anhänger stehen gehabt und hat also sein Tankfahrzeug immer nachgetankt und ist hier die Straßen abgefahren, um alle Anwohner zu versorgen. Also vergangenes Jahr war es noch so.
Kapitel 4. Wirtschaft, Wasserbett und Vorzieherei.
Zu Besuch im hessischen Allendorf. Dort baut das deutsche Familienunternehmen Fissmann seit Jahrzehnten Heizungsanlagen, seit Ende der 70er Jahre auch Wärmepumpen. Das heißt, streng genommen ist es die Firma Fissmann Climate Solutions, seit kurzem ein Teil des US-amerikanischen Konzerns Carrier Global. In der blitzsauberen und technisch hellen Werkhalle gibt Konrad Wiedeler, bislang Verkaufsleiter, neuerdings Geschäftsführer von Fissmann Deutschland, einen kurzen Einblick in die Produktion.
Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir hier ein hochmodulares System haben. Das heißt, die Fertigungsstraßen sind so ausgelegt, dass wir darauf verschiedene Dinge fertigen können. Wir können darauf Gaswandgeräte fertigen, aber auch die, und das ist wichtig, die Inneneinheit der Wärmepumpe.
Konrad Wiedeler ist 36 Jahre jung und kam ausgerechnet 2021 zu Fissmann. In dem Jahr, als die Turbulenzen der Branche begannen. Die Jahre seither, sagt der promovierte Betriebswirtschaftler, müssten eigentlich doppelt zählen. Los ging es mit dem Regierungsplan, ab 2024 jährlich 500.000 Wärmepumpen zu verbauen. Eine Steigerung um das Dreifache. Fissmann reagierte, investierte, baute seine Kapazitäten für den Bau von Wärmepumpen aus. 1 Milliarde Euro steckte das Unternehmen in neue Produktionsstätten. Die größte Investition in der Unternehmensgeschichte, so sagt Konrad Wiedeler. Die Wende beim Heizen fällt in eine Zeit, in der eine Fülle an neuen Regelungen zum Klimaschutz greifen soll. Da ist zum Beispiel das Verbot bestimmter Holzöfen. Nicht zu vergessen der europaweite Emissionshandel. Den hält der Energieökonom Manuel Frondl für besonders wirksam. Für den Wirtschaftsrat der CDU hat er, in privater Nebentätigkeit, eine Studie zur Wärmewende erstellt. Nicht Verbote und staatliche Subventionen sind für ihn die Mittel der Wahl, sondern der Zertifikatehandel. Seit 2005 gibt es auf europäischer Ebene diesen Marktmechanismus, bei dem Industrie- und Energiekonzerne Verschmutzungsrechte erwerben müssen für jede Tonne Kohlendioxid, die sie freisetzen. Die Anzahl der Zertifikate wird im Laufe der Zeit künstlich verknappt. Der Preis steigt und das, so die Theorie, führe dazu, dass der Ausstoß des Treibhausgases zurückgeht. Durch Vermeidung, klimafreundliche Modernisierung und bessere Technologien.
Es hat sich jetzt über 20 Jahre als sehr effektiv und auch als kosteneffizient, kostengünstig erwiesen. Und die Emissionen sind so dramatisch gesunken, um hohe Prozentsätze, dass wir insgesamt in Europa aufgrund vor allen Dingen des Emissionshandels unsere Emissionen stark senken konnten, um mehr als ein Drittel seit 1990. Keine Region der Welt hat das vollbracht. Wir sind in Europa die einzige Region weltweit, die wirklich nennenswert die Emissionen seit 1990 senken konnte.
Und die EU hat festgelegt, dass der Zertifikatehandel auch auf den Gebäudesektor und den Verkehr ausgeweitet werden soll.
Die Förderung der Wärmepumpe oder jedes zusätzliche nationale Instrument muss nicht nur eine Förderung der Wärmepumpe sein, sorgt eben dafür, wenn es ein Emissionshandelssystem gibt, dieses zweite Emissionshandelssystem, dass die nationalen Maßnahmen in ihrer Emissionswirkung verpuffen, weil die Emissionszertifikate, die wir dann beispielsweise aufgrund der Förderung der Wärmepumpen in Deutschland nicht mehr brauchen, die verschwinden nicht vom Markt. Sondern die Zertifikate, die kauft jemand anderer in Europa auf, entweder in der Automobilwirtschaft oder irgendein Inverkehrbringer von Brennstoffen in Osteuropa zum Beispiel. Und die verschwinden nicht vom Markt. Und deswegen entstehen da mehr Emissionen, wenn in Deutschland weniger Emissionen entstehen. Man nennt das den sogenannten Wasserbetteffekt.
Schon 2010 habe man in Baden-Württemberg einen weiteren negativen Effekt staatlicher Eingriffe beobachten können. Die schwarz-gelbe Landesregierung verabschiedete damals das Erneuerbare Wärmegesetz. Es sah seit dem 1. Januar 2010 eine 10% Nutzungspflicht für erneuerbare Energien bei der Wärmeversorgung von Wohngebäuden vor. Immer dann, wenn die zentrale Heizanlage ausgetauscht wird.
Davon war ich selbst betroffen und ich wusste auch da um die Reaktion der Leute, dass man dann ein Jahr zuvor, im Jahr 2009, eben massivst konventionelle Heizungen eingebaut hat und dann erstmal eine Pause im Heizungskeller entstanden ist und dann erstmal jahrelang relativ wenig im Heizungskeller passiert ist.
So wurde das Gesetz, das auch als gezielte Wirtschaftsförderung für die Green Technology gedacht war, in der Realität zu einem Booster für die alte Technik und zum Investitionshemmnis. Vorzieheffekt nennt Frondel das. Man greift noch schnell zu, bevor es nicht mehr geht. 2023 ist das bundesweit passiert.
Im Jahr 2023 wurden knapp 800.000 Erdgasheizungen eingebaut, bevor das dann 2024 verboten worden ist. Und es wurden über 110.000 Ölheizungen eingebaut. Das war das bisherige Maximum, was jährlich eingebaut worden ist. Und also die Zahlen haben das nochmal klar bestätigt und danach gab es die Flaute wieder im Heizungskeller. 2024 ist der Heizungsbau massivst eingebrochen, deutlich unter das Durchschnittsniveau der Jahre und Jahrzehnte vorher.
Wir sind ab 21 gewachsen wie wild. Wir haben Riesenprobleme gehabt oder eine Riesenaufgabe, das Personal zu beschaffen, was wir brauchen. Wir haben das geschafft, wir haben das bewältigt, wir haben tolle Leute angelernt und mit denen arbeiten gelernt.
Stiebel-Eltron-Geschäftsführer Kai Schiefelbein.
Wir haben gar nicht so wenige von diesen tollen Leuten in der Folge wieder freisetzen müssen, was wehtut. Ich lebe hier mit dem Fahrrad 10 Minuten vom Werk. Das heißt, wenn wir Leute abbauen, dann kommt der ein oder andere davon auch abends in meine Küche. Das ist okay, weil ich verstehe ja, dass das für den scheiße ist. Aber das ist natürlich für mich jetzt auch kein Kindergeburtstag. Und wir brauchen als Industrie stabile politische Rahmenbedingungen. Und wir brauchen natürlich eine faktenbasierte, vernunftorientierte Politik.
Zumal die Konkurrenz nicht schläft. Kai Schiefelbein bleibt an einem Fertigungsstand stehen, wo die Rohre des Verdampfers miteinander verlötet werden. Das macht kein Mensch, sondern ein orangefarbener Roboterarm, der per Kamera gesteuert wird.
Normalerweise wird das selbst von unseren asiatischen Wettbewerbern, werden die Dinger ganz überwiegend von Hand mit einer Flamme gelötet. Dann ist die Qualität der Lötstelle ist halt abhängig von der Qualifikation und der Sorgfalt des Mitarbeiters. Und es kostet halt Geld, weil es immer manuelle Arbeit ist.
Mit solchen Ideen könne man sich einen Wettbewerbsvorteil im globalen Wettlauf um die besten und nachhaltigsten Heizungssysteme sichern. Gerade in Ostasien, in China oder Japan zum Beispiel, werden Wärmepumpen seit langem in Masse produziert. Und die Hersteller drängen zunehmend auf den europäischen Markt.
Und das liegt in erster Linie daran, dass die Amerikaner mit den Zöllen so um sich schlagen. Und das führt natürlich dazu, die Chinesen kriegen Bahnstrafzölle von den Amis aufgebrummt. Und die werden ihr Zeug in den USA nicht mehr los. Und dann überlegen sie sich, wo sie es sonst loswerden können. Und dann ist Europa mit einer Luftwasserwärmepumpe ein ziemlich naheliegender Schluss.
Auch deswegen dürfte der Verkauf der Fissmann-Klimatechnik-Sparte an den US-Konzern Carrier Global ein kluger Schachzug sein. Trotz aller Unkenrufe vom Ausverkauf der deutschen Industrie. Mehr Größe, mehr Durchsetzungskraft im weltweiten Wettbewerb. Wobei der Ökonom Manuel Frondel glaubt, dass die Industrie hierzulande schon so gut wie abgehängt sei. Stichwort Photovoltaik, Stichwort Elektromobilität.
Und gerade in Asien, wo es auch sehr heiß ist, haben die sehr viel Erfahrung und sehr große Kapazitäten, Wärmepumpen herzustellen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dauerhaft konkurrieren können mit den ausländischen Wettbewerbern, ist relativ niedrig.
Kapitel 5. Warum das Ganze? Eine kleine Philosophie der Wärmewende.
Im Juni 2023 führen beim Philosophiekongress Phil Cologne, der Philosoph Peter Sloterdijk und der Minister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck ein Gespräch. Vordergründiger Anlass ist das Buch von Sloterdijk Die Reue des Prometheus. Von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung.
Mein Eindruck ist, dass eine Gesellschaft in der Überbietung der Katastrophenszenarien schwer kontinuierlich handlungsfähig bleibt. Wir sind natürlich alle so gepolt, dass wir im Rausch des Negativen aufmerksam werden und jede politische Rede und jede Zeitung und jede Nachrichtensendung wird so gemacht, dass man ein Schockereignis nach vorne stellt und das weckt auch die Aufmerksamkeit und der Kampf um Aufmerksamkeit ist in einer offenen Gesellschaft, in einer demokratischen offenen Gesellschaft im Grunde das entscheidende Instrument überhaupt gehört und wahrgenommen zu werden. Aber das Problem ist eben, dass der kurze Aufmerksamkeitskick nicht dauerhaft ist. Und ich bezweifle auch, am Ende motivatorisch funktioniert.
An diesem Abend in Köln antwortet der promovierte Philosoph Robert Habeck Peter Sloterdijk.
Weil Sie von der einsamen deutschen Wärmepumpe sprachen, ich nehme das mal als Bild für die Rolle Deutschlands bei diesen internationalen Klimaschutzanstrengungen. Wir sind für 1,8, knapp 2% der globalen Emissionen verantwortlich. Dass selbst wenn wir alles richtig machen würden und der Rest der Welt nichts tun würde, es würde das Weltklima natürlich nicht ändern oder irgendwie da beeinflussen. Das ist aber überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, wie wollen wir von anderen erwarten, was zu tun, wenn wir es nicht machen? Wir sind die viertgrößte Volksnation, eines der reichsten Länder der Welt, bekannt für sein Ingenieurstum, seine permanente Neuerfindung, gerade auch bei fossilen Energien. Wenn wir also nicht es hinkriegen, wie sollten wir dann von anderen, Indonesien, China, Indien, verlangen, dass sie es hinkriegen.
Kapitel 6. Heizungsgesetz abschaffen. Oder was bleibt, wenn sich der Dampf verzieht?
Am 23. Mai 2025 setzt die AfD einen Antrag mit dem Titel Kein Heizungsgesetz durch die Hintertür. CO2-Bepreisung abschaffen auf die Tagesordnung des Bundestages. Es ist erst die 8. Sitzung des neu zusammengetretenen Plenums. AfD-Politiker Marc Bernhard und Lorenz Göster-Beutin von der Linken.
Und Sie von der CDU, haben vor der Wahl groß getönt, wir schaffen das Heizungsgesetz der Ampel ab. Doch was haben Sie geliefert? Nichts als eine Mogelpackung. Da steht zwar vordergründig drin, wir werden das Heizungsgesetz abschaffen, aber was steht in dem nächsten Satz? Da steht die Wahrheit drin, indem Sie der CO2-Vermeidung alles unterordnen und zur zentralen Steuerungsgröße machen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Sie Öl und Gas so teuer machen wollen, dass es einfach niemand mehr bezahlen kann. Also der Heizungshammer durch die Hintertür.
Und jetzt kommt die AfD daher und sagt, Heizungsgesetz abschaffen. Und wir denken uns, das haben wir irgendwo gelesen. Und zwar haben wir es im Koalitionsvertrag von Union und SPD gelesen. Und liebe Genossinnen der SPD, ihr solltet euch ein bisschen schämen, dass es diese rechte Fake-News-Kampagne in den Koalitionsvertrag geschafft hat.
Schon im Wahlkampf nutzte die Union das Heizungsgesetz als Thema. Im Koalitionsvertrag landete schließlich ein rätselhafter Passus, an dem noch immer Wahlkampfrhetorik zu haften scheint. Man werde das Heizungsgesetz abschaffen und das neue Gebäudeenergiegesetz technologieoffener, flexibler und einfacher machen. Seitdem wird spekuliert, was das konkret heißen könnte. Verantwortlich ist Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche. Ein Interview will sie nicht geben. Eine ihrer ersten Ankündigungen allerdings war, Deutschland brauche mehr Gaskraftwerke. Im Handelsblatt sagte Reiche, es müsse Schluss sein mit dem Zwang zur Wärmepumpe. Klimaschutz könne nicht das einzige Ziel sein.
Wir werden bei der Gebäudeeffizienz die Technologieverbote
der letzten Novelle zurücknehmen. Als erste Maßnahme werden wir das Betriebsverbot für Heizkessel abschaffen. Wir orientieren uns an den langfristigen CO2-Einsparungen im Gebäudebereich.
In Bezug auf die Frau Reiche bin ich jetzt vielleicht ein bisschen optimistischer als viele andere. Die hat eine solide Ausbildung, die hat in der Vergangenheit vieles gemacht, was Hand und Fuß hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die groben Unfug betreiben wird.
Kai Schiefelbein vom Wärmepumpenhersteller Stiebel Eltron.
Die ist natürlich jetzt ein bisschen mit den Wahlkampfaussagen ihrer Partei konfrontiert und wird deswegen semantisch ab und zu mal in eine Schublade greifen, wo ich ihr dankbar wäre, wenn sie die zulassen würde. Aber ich glaube nicht, dass sie blöd ist. Ich glaube nicht, dass die Fakten ignoriert. Und ich glaube ganz sicher nicht, dass die Wirtschaft schädigen will. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Energiewende in Frage stellen will oder die Wärmewende in Frage stellen will. Und ich bin da schon optimistisch, dass das dann in der Praxis vernünftig aussehen wird.
Wie es genau kommt, weiß derzeit noch niemand. Zumal manches widersprüchlich scheint. Im Koalitionsausschuss Ende Mai hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, den Ausbau von Geothermie, Wärmepumpen, Speichern und Leitungen zu beschleunigen. Das klingt anders als Reiches Aussage, dass man keine Lecks-Wärmepumpe brauche. Es herrsche erhebliche Verunsicherung, schrieben folglich 13 Wirtschaftsverbände in einem offenen Brief. Dabei müsse es darum gehen, das Vertrauen in den Transformationsprozess zu sichern. Wolle man die deutschen und europäischen Klimaziele erreichen, dann führe eigentlich auch kein Weg am eingeschlagenen Kurs vorbei, sagt Stefan Thomas vom Wuppertal-Institut.
Wenn dann der Strom fast nur noch aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, dann ist die Wärmepumpe die weitaus sparsamste Lösung. Wenn wir aus dem grünen Strom Wasserstoff oder daraus sogar noch wieder synthetisches Erdgas machen wollen, dann brauchen wir dafür 4 bis 6 Mal so viel grünen Strom wie für die Wärmepumpe.
Wasserstoff steht bislang überhaupt nicht in ausreichendem Maße für industrielle Prozesse zur Verfügung. Wir werden ihn vor allem da erstmal brauchen.
Die Journalistin Ann-Kathrin Büsker.
ThyssenKrupp würde sich gerade freuen, wenn Wasserstoff umfangreich und günstig zur Verfügung stehen würde. Dann wären sie mit ihrem Stahl weit vorne dabei. Und solange wir nicht mal genügend Wasserstoff für die Umstellung industrieller Prozesse haben, solange brauchen wir überhaupt nicht darüber nachdenken, Wasserstoff in Heizungen zu verbrennen, weil das einfach schweineteuer ist.
Deswegen müssen also von den etwa 20 Millionen Gebäuden in Deutschland bis 2045 so ungefähr 12 bis 14 Millionen über Wärmepumpen beheizt werden und etwa 6 Millionen mit Fernwärme. Das sagen die meisten Energieszenarien.
Kapitel 7. Die Sonne überm Kohlerevier.
Im Sitzungssaal des Bottroper Rathauses erzählt ein Wandgemälde vom Charakter der Ruhrgebietstadt. Über das Bild ziehen dichte Rauchschwaden. Flammen lodern aus Öfen und Schornsteinen. Daneben Fabriken, Schlote, Arbeiter. Doch will man begreifen, was Bottrop heute ausmacht, muss man woanders hin.
Und 2018 war ja unser Bundespräsident hier und hat das letzte Stück deutsche Steinkohle aus 1000 Meter Tiefe in die Hand gedrückt bekommen.
Bernd Tischler sitzt auf der Rückbank seines Elektrodienstwagens und erzählt, wie am 21. Dezember 2018 die letzte Zeche Deutschlands, das Steinkohlebergwerk Prosper Haniel, geschlossen wurde. Tischler ist Sozialdemokrat, studierter Raumplaner und seit 2009 Oberbürgermeister von Bottrop.
Es liegt natürlich so als Planer immer nahe, erstmal zu denken, was kann deine Stadt, was können die Menschen, was können wir hier gut? Und man kommt ja dann sehr schnell zu dem Ergebnis, wir können gut mit Energie umgehen. Ne?
In mehreren Kehren geht es hinauf auf die Kuppe einer rund 100 Meter hohen ehemaligen Abraumhalde, die die Natur längst in eine dicht bewachsene Warze in der Landschaft verwandelt hat. Oben ragt eine pyramidenförmige Stahlkonstruktion in den Himmel. Bottrops Tetraeder. Zwischen alten Kohlehalden und Schloten drehen sich unzählige Windräder. Viele Hausdächer sind mit Solaranlagen bestückt. 2021 hatte Bottrop laut Bundesnetzagentur die höchste Photovoltaikdichte unter den kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen. Und damit nicht genug.
Es wurden tatsächlich in Bottrop seit 2017 fast 1100 Wärmepumpen eingebaut, ein Rekordwert in ganz Deutschland. 60% der Neubauten in Bottrop haben mittlerweile eine Wärmepumpenversorgung bekommen. Und das ist also auch nochmal eine ganz besonders hohe Quote.
2010 gewann Bottrop einen Wettbewerb des Wirtschaftsbündnisses Initiativkreis Ruhr. Das Ziel? Ein Beispiel schaffen für die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie. Über das Projekt und die damit verbundenen Gelder hat die Stadt es in etwa 10 Jahren geschafft, ihren CO2-Ausstoß um 50% zu senken. Fast die Hälfte macht dabei die energetische Modernisierung von Gebäuden aus. Heißt, dämmen und alte Heizungen raus. Heute werden in Bottrop etwa 12% aller Gebäude mit Wärmepumpen beheizt. Das ist mehr als im Bundesschnitt.
Ich finde, wenn es aus den Städten kommt, wenn es aus den Bürgerinnen und Bürgern mitkommt, dann ist es viel leichter, als wenn jetzt von oben einer kommt und sagt, wir müssen das jetzt so oder so oder so machen. Das Beispiel Bottrop zeigt eben, wenn man sich zusammentut, wenn man dieses Ziel gemeinsam erarbeitet, wenn man die Leute mitnimmt, die Leute auch davon überzeugt, dass das ein richtiger, guter Weg ist. Und wenn man das noch flankieren kann mit einem Stück weit finanzieller Anreizförderung, dann ist der Weg eigentlich frei.
Oberbürgermeister Bernd Tischler wendet sich ab und spricht zwei Touristen aus Bochum an. Sie sollten nach dem Tetraeder einen Stopp bei der besten Currywurstbude der Stadt am Fuß der alten Halde einlegen. Und das Wetter sei heute schließlich perfekt. Faktisch ist es wieder mal zu trocken. Seit 2018 gab es in Deutschland mehrere Dürrejahre. Der Atlantik ist zu warm. Weltweit geraten Waldbrände außer Kontrolle. Ganze Berge rutschen ab. Nach dem Energiepreisschock durch den Ukraine-Krieg lässt der durch die USA ausgelöste Zollkonflikt die Ölpreise schlingern. Und dann ist da noch der Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Währenddessen arbeitet die Bundesregierung an einer Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes. Und der nächste Winter kommt bestimmt.
Druck im Kessel. Doku über die Tücken der Wärmewende. Feature von Lydia Jacobi und Tobias Barth. Es sprachen Inka Löwendorf, Axel Thielmann und Hans-Henrik Wöhler. Ton und Technik Steffen Brosig und Holger Klimchen. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulf Köhler. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2025.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.